Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Und jetzt gehen wir in die Garage. Da kriegt man natürlich gleich ziemlich viele Assoziationen, so kulturmäßig, wenn man will. Also Garage als Ort zum Schrauben, Garage als Ort zum Musik machen, zum Start-ups gründen oder auch Garage als Ort der Begegnungen. In der DDR zum Beispiel, da wurden ja teilweise ganze Garagenlandschaften gebaut am Rand von irgendwelchen Plattenbausiedlungen oder in Innenhöfen, wo Platz dafür war. Und die Leute haben da viel Zeit verbracht. Ganze Garagenvereine wurden gegründet in der DDR. Kann man sich ja heute noch anschauen. Viele von diesen Garagen stehen heute noch. Und ein neues Buch widmet sich jetzt deren Geschichte. Heißt das Garagenmanifest, geschrieben von der Denkmaltheoretikerin Luise Rellensmann und dem Architekten Jens Kasper, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo, Herr Kasper.
Ja, hallo, Herr Mayo, ich grüße Sie.
Das ist ja ein Buch voller Beschreibungen, voller Beobachtungen, voller Fotos von eben diesen Garagen, die da in der DDR entstanden sind. Was macht denn gerade diese DDR-Garagen so besonders?
Ja, für uns ist das eher, es gibt zwei Dinge, die besonders auffällig sind bei diesen Garagen. Ist das erste, dass sie oftmals sehr weit weg von den Wohnorten der Leute stehen. Zum einen und zum anderen, dass sie, selbst wenn man einen Garagenkomplex sich anguckt, vollkommen unterschiedliche Garagen haben. Die Garagenkomplexe sind umgebaut worden, angebaut worden. Jedes Garagentor sieht anders aus. Das fällt auf zunächst mal. Das ist das, was ins Auge sticht.
Mhm. Das sticht auch tatsächlich ins Auge, wenn man sich die Fotos anschaut, die Sie da mit in Ihrem Buch haben. Die hat ja der Fotograf Martin Maleschka gemacht. Und das, man sieht unheimlich improvisierte, bunte Garagen, die auch selbst gebaut sind. Habe ich das richtig verstanden, dass die selbst gebaut wurden?
Naja, man hat die Garagen sind tatsächlich vielfach oder in der Regel im Eigenbau errichtet worden. Die Leute haben auf ein Auto gewartet über mehrere Jahre, bis zu über 10 Jahren. Und wenn man dann ein Auto hatte, musste das untergestellt werden. Und dazu musste eben ein Verein gegründet worden, wie Sie das schon erwähnt haben. Und viele dieser Garagen sind dann im Verein, im Eigenbau errichtet worden. Bei der Beschaffung von Materialien oder Finanzierung half dann die Wohnungsbaugesellschaft oder die Gemeinde. Aber die Muskelkraft oder die Arbeit tatsächlich, die wurde vielfach dann selber erledigt. Und das führt natürlich auch dazu, dass viele dieser Garagen, die Sie erwähnt haben, die heute noch stehen, werden auch noch genutzt von den Leuten, die vor 50 Jahren gebaut haben. Und das führt zu einer großen Identifikation der Leute mit den Garagen.
Genau, Sie schreiben in dem Buch dazu, dass es auch als alternative Wohnzimmer genutzt wurden, viel diese Garagen. Wieso war das denn so? Inwiefern haben diese Garagen vielleicht gerade in der DDR eine besondere Rolle als Begegnungsort gespielt?
Ja, also das, zunächst mal muss man sagen, man hatte dann ein Auto und musste das, es gab nicht so ein dichtes Reparatur- oder Werkstättennetz. Man musste die Autos oft selber instand halten und reparieren. Es gab die Ersatzteile, musste man irgendwie besorgen. Das Ganze ist in den Garagen geschehen. Die Leute haben die Wochenenden in den Garagen verbracht, um sie zu errichten und die Autos zu pflegen. Die Wohnungen selber sind ja oftmals, also es wird gesagt, dass die Neubauten, die errichtet wurden zur gleichen Zeit, dann oftmals keinen Speicher hatten, auf dem man sich austoben konnte, oder einen Keller. Das heißt, wurden auch noch Aktivitäten, die normalerweise im Haus stattfinden, dann in die Garagen verlagert. Und durch diese Vielfalt von Nutzungen, die sozusagen so schon angelegt sind in den Garagen, gab es dann eben auch ein ganz anderes Leben in den Garagen. Und jeder, den man anspricht, der, ich nenne es mal, ostsozialisiert ist, der kann Geschichten erzählen aus den Garagenhöfen. Das klingt erstaunlich, es ist so. Und bis heute wird da gefeiert und Bier getrunken und sich ausgetauscht.
Wie würden Sie das denn sagen? Wie hat sich das entwickelt? Weil also Sie gehen ja in dem Buch schon noch auf das Heute ein, nicht nur auf die Entstehung dieser Garagen. Wie hat sich die Rolle dieser Garagen im Laufe der Zeit gewandelt?
Die Leute, die Garagen errichtet haben, sind natürlich jetzt alt und in vielen Bereichen, also wo die Garagen weiter weg sind von den Wohnorten, da fallen die auch etwas auseinander. Die Garagenaktivitäten, die gehen schon zurück. Aber es gibt eben auch Bestrebungen, die Garagen wieder zu beleben, also als so ein Ort. Es gibt zum Beispiel die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, die hat die Garagen als ein Haupttopic. Also man lernt so langsam, dass die Garagen ein wesentlicher Ort des informellen Austauschs eigentlich seit 50 Jahren sind. Vielfach werden Garagen als Schandflecken angesehen und dann müssen die weg. Und Wir arbeiten eigentlich so ein bisschen dagegen und argumentieren eben darüber, dass sie ein Ort des Austauschs sind, sind sie auch ein Ort der Geschichte, die bisher nicht geschrieben worden oder beschrieben worden ist. Und man kann die Garagen nicht nur als Unterstellplatz für die Autos betrachten, sondern sie sind eben sehr viel mehr und taugen auch für sehr viel mehr. Und wenn sie eben nur als automobiler Abstellort beschrieben werden, dann sind sie eigentlich unterbeschrieben.
Und das ist ja auch Ihr ganz spezieller Ansatz, den Sie jetzt gerade beschrieben haben. Also das ist ja nicht typisch unbedingt, dass man jetzt aus Denkmal- oder Architektursicht ein Buch über Garagen schreibt. Ihr Buch heißt ja auch Garagenmanifest. Und wenn ich das richtig verstehe, ist ein Manifest dafür, in der Denkmalwelt eben das Alltägliche und Gewöhnliche mehr in den Blick zu nehmen. Was ist da Ihr Ansatz? Was vermissen Sie in der sonstigen Denkmalswelt?
Ja, Ausgangspunkt ist ein Seminar in der BTU Cottbus gewesen und Ausgangspunkt war eigentlich der Vergleich von Architekturmanifesten und Denkmalpflegemanifesten gleichzeitig mit der Aufnahme der Garagen. Konkret zu der Frage, da kam das Garagenmanifest, war von Anfang an angelegt und dass es tatsächlich zu einem Manifest geworden ist, hängt dann eben auch mit der konkreten Auseinandersetzung mit der Denkmalpflege zusammen, die in der Regel über das Besondere und Spezielle kommt, eben über das Schloss, die Kirche, ganz, ganz, ganz platt untergebrochen. Aber wir sehen zum Beispiel einen Mangel darin, dass sich unsere Gesellschaft immer weiter diversifiziert und diese Diversifizierung der Gesellschaft in der Denkmallandschaft nicht abgebildet ist. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass man üblicherweise annimmt, dass Denkmale etwas sind, die irgendjemand vor uns erschaffen hat. Und wir kümmern uns jetzt darum, dass die für die zukünftige Generation erhalten werden. Wir sehen das ein bisschen anders oder beschreiben das eben auch anders im Buch. Nämlich, dass wir diejenigen sind, die aktiv Denkmale gestalten, die sagen, wir sind diejenigen, die darüber entscheiden, was mit denen passiert. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, wir entscheiden darüber, wie mit Nazi-Architektur umgegangen wird. Ja, wollen wir die erhalten? Wie gehen wir damit konkret um? Bei Kirchenfeld ist uns das schon schwieriger. Wir sehen eben, dass die Denkmalpflege, so wie sie im Moment aufgebaut und aufgestellt ist, die praktische Denkmalpflege und die institutionelle Denkmalpflege nicht dazu in der Lage ist, das abzubilden, also dieses Gegenwärtige und Heutige.
Und da bietet.
Und unsere vielfältige Gesellschaft, genau.
Genau, und Ihr Buch bietet da sozusagen einen Gegenentwurf, wie man eben zum Beispiel auf Garagen in Ostdeutschland gucken kann, Garagen, die in der DDR entstanden sind. Garagenmanifest, so heißt dieses Buch, das hat geschrieben die Denkmaltheoretikerin Luise Rellensmann und der Architekt Jens Kasper. Das Buch erscheint bei Parkbooks, 176 Seiten hat es und kostet 25 €. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Jens Kasper.
Ich danke auch, vielen Dank.